Hallo, hier ist Mirko.
Hallo, und hier ist Axel.
Wir sind heute bei Sigma 2 Foxtrot.
Auf sigma2foxtrot.com. Oh, ich habe die Adresse gar nicht mehr so richtig drauf. Ich bin schon so lange
Das
nicht mehr dabei gewesen.
so lange nicht mehr dabei gewesen, ja. Herzlich willkommen zurück, Axel.
Ja,
Schön mal wieder mit dir einen Podcast zu machen.
ebenso, genau.
Ja, Sigma 2 Foxtrot mal wieder nach einer längeren Pause. Ihr kennt das ja. Ich sage das ja auch sehr oft. Das ist ganz viel der Arbeit geschuldet. Wir bemühen uns ja bei den Arkham Insiders so regelmäßig wie möglich zu machen. Sigma 2 Foxtrot, jetzt fangen wir mal wieder an, hier was zu machen. Der Axel ist nicht ohne Grund da, denn der Axel hatte schon vor einiger Zeit, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt hatten, sich gewünscht und angeregt, dass wir einen ganz bestimmten Autoren mal etwas intensiver, nicht biografisch unter die Lupe nehmen, das werdet ihr gleich hören, das haben wir nämlich schon, sondern auch seine Geschichten. Axel, worum geht's eigentlich?
Ja, biografisch hätte ich durchaus auch gerne nochmal gemacht, aber das haben wir tatsächlich schon abgehandelt vor rund einem Jahr auf unserem Schwesternprojekt, den Arkham Insiders, und es geht tatsächlich um Robert E. Howard, und wir haben uns heute eine Conan-Story vorgenommen, im Zeichen des Phönix oder im Englischen The Phoenix on the Sword. Eigentlich hätte heute etwas anderes auf der Agenda gestanden. Da möchte ich gar nicht zu viel verraten. Aber Mirko muss ja nur sagen, Robert E. Howard und Conan, und ich bin automatisch mit dabei. Also das hat mich überhaupt keine Überwindung gekostet, heute wieder mal einen Sigma to Foxtrot Podcast mitzubestreiten.
Ja, so, prima, prima. Ja, und über Conan haben wir uns ja schon öfters unterhalten. Und ich bin jetzt nicht so ein Experte, was Conan angeht, wie du es vielleicht bist, aber ich mag den Charakter ganz einfach. Und das natürlich seit dem Schwarzenegger-Film Conan der Barbar. Da war ich noch sehr jung, als der rauskam. Und ja, eigentlich ein Film für seine Zeit gar nicht mal so schlecht. Ich fand ihn großartig. Allerdings, wenn man dann die Conan-Stories liest, hat man einen völlig anderen Charakter vor sich. Klar, muskelbepackt, kompromisslos, gerade heraus, der Conan der Cimmeria. Aber wir werden vielleicht im Laufe der nächsten Podcasts, wenn wir uns zusammensetzen und wieder über Conan sprechen, es ist nicht das letzte Mal, herausfinden bei anderen Erzählungen, dass Conan wesentlich mehr ist als einfach nur der Barbar, der wortkarg draufhaut.
Definitiv ist das so. Du hattest ja eigentlich mit einer anderen Geschichte heute einsteigen wollen, aber tatsächlich nähern wir uns dem Phänomen Conan dadurch, dass wir heute eine Geschichte besprechen, die chronologisch ganz am Anfang steht. Und zwar nicht chronologisch innerhalb von Conans Werdegang, also so wie sich sein Lebenslauf innerhalb der Geschichten abgespielt hat, sondern in der Reihenfolge, in der Howard diese Stories auch unterbringen konnte, indem er sie veröffentlicht hat. Und ja, viel mehr muss ich jetzt auch noch gar nicht sagen. Das können wir dann vielleicht nach der Zusammenfassung des Inhalts weiterführen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit einer kurzen Inhaltsangabe an.
Ja, auf jeden Fall. Gerne.
Ja, also wie gesagt, die Geschichte heute heißt Im Zeichen des Phönix, und zu Beginn dieser Story, da werden wir Zeugen, wie ein Umsturzversuch geplant wird. Conan ist zu diesem Zeitpunkt König von Aquilonien, und Conan soll von Ascalon, dem ehemaligen Graf von Thune, vom Thron gestürzt werden. Ascalon, das ist auch ein ehemaliger Bewohner Aquiloniens, der allerdings verstoßen worden ist und der deshalb ja diese Rache- oder Umsturzpläne mit sich herumträgt. Dieser Thron von Aquilonien, der ist natürlich nicht einfach so an Conan gefallen. Das dürfte allen klar sein, die auch nur ein wenig mit diesen Barbaren vertraut sind. Tatsächlich hatte Conan die alte Dynastie mit dem grausamen König Numidides an der Spitze gestürzt und sich so als Herrscher von Aquilonien eingesetzt. Pikanterweise aber wird er hier nicht uneingeschränkt von allen Teilen der Bevölkerung als Befreier des Volkes gesehen. Im Gegenteil, Numidides erfreut sich durchaus noch eines Märtyrerstatuses, und er wird verehrt von der Bevölkerung, und es mehren sich tatsächlich die Stimmen, die mittlerweile gegen Conan aufbegehren. Ja, das ist also das Klima, in dem der erwähnte Ascalon seine Ränke schmiedet. Dazu ist er mit vier weiteren, durchaus auch zwielichtigen Gestalten einen Bund eingegangen, als da wären der Zwerg Volmana, der Riese Grommel, das ist der Befehlshaber der Schwarzen Legion von Aquilonien, also der Streitkraft des Landes. Dann ein Charakter namens Dion, der hier als der fette Baron von Attalus beschrieben wird, und schließlich noch der fanatische Minnesänger Rinaldo. Letzterer ist es auch, der mit seinen Dichtungen und Liedern Stimmung gegen Conan in der Bevölkerung macht. Und damit, und darüber ist sich unser Barbar durchaus im Klaren, der davon abgesehen so ein bisschen hier als jemand auftritt, der die Künste zu schätzen weiß und sie auch fördert, aber er ist sich da durchaus im Klaren, dass hier eine mächtige Waffe gegen ihn entstanden ist mit diesen Dichtern und den Liedern. Schließlich verfügt Ascalon noch über einen Sklaven, und das ist der Magier, oder man muss sagen, der ehemalige Magier Tod Amon, der, nachdem er seinen Zauberring verloren hatte, Ascalon in die Hände gefallen war und von diesem versklavt wurde. Und so muss er jetzt gezwungenermaßen an dessen Plänen mitwirken. Er macht allerdings auch keinen Hehl daraus, dass, sollte er je wieder in den Besitz dieses Rings kommen, dass er sich sofort gegen Ascalon stellen wird. Und das passiert tatsächlich auch schneller als gedacht. Es ist der Mitverschwörer und selbst erkorene rechtmäßige Thronfolger Dion, den ich eben schon erwähnt habe, der Tod Amon in einem unbedachten Moment gegenüber erwähnt, dass er nämlich damals in den Besitz dieses Rings gekommen ist, woraufhin Amon ihn kurzerhand erdolcht und sich wieder des Schmuckstücks bemächtigt. Jetzt endlich sieht er auch die Möglichkeit gekommen, sich an dem verhassten Ascalon zu rächen. Und mit Hilfe des Rings beschwört er einen Ringgeist, oder ich sollte besser sagen, einen Ringdämon aus einer Schattenwelt, und setzt ihn auf den Widersacher Ascalon an. Das passiert übrigens so ähnlich, wie man einen Hund auf irgendeine Fährte setzt. Der Magier hält nämlich dem Schattenwesen eine Sandale Ascalons vor, die er sich zu genau diesem Zweck schon vor einiger Zeit gesichert hat, auf das ja dieses Ungetüm oder das Ungeheuer sich mit diesem Geruch vertraut macht, um sein Opfer letztendlich auch aufspüren zu können. Endlich ist jetzt der Tag des Umsturzes gekommen und Conan liegt nichtsahnend in seinem Schlafgemach, während sich seine Feinde, insgesamt 20 Mann hoch, angeführt von Ascalon, schon vor seiner Tür versammeln. Was die Schurken allerdings nicht wissen, in einer Art Traumepisode erhält der Cimmeria Hilfe von Epimetreus, einem weisen Mann, der allerdings seit 1500 Jahren tot ist. Und in einer Legende heißt es: Wann immer das Reich von finsteren Mächten bedroht wird, wird Epimetreus auferstehen, um den Aquiloniern zu Hilfe zu eilen. Und dazu soll ihm jetzt der Barbar als Werkzeug dienen, und er zeichnet auf Conans Schwert ein uraltes und geheimes Symbol auf. Und das ist eben jenes Zeichen des Phönix, nach dem die Geschichte auch benannt worden ist. Der Traum erlischt, Conan ist wach und hört im selben Moment Stimmen vor der Tür seines Gemachs. Kaum hat er Zeit, sich einen Harnisch anzulegen und das Schwert zu ergreifen, da brechen auch schon die Verschwörer in sein Zimmer ein. Und was jetzt folgt, das ist natürlich eine von Robert E. Howards Spezialitäten in Form einer handfesten Auseinandersetzung, bei der Conans Feinde reihenweise fallen, aber auch er selbst muss mehrere Treffer einstecken. Schließlich sieht er sich schwer verwundet dem Oberbösewicht Ascalon gegenüber, der nun aber selbst seinen Meister findet, und zwar in Gestalt des Ringdämons, der sich jetzt unvermittelt aus seiner Schattenexistenz heraus materialisiert und sich drohend vor Ascalon aufbaut. Und mehr ist im Prinzip auch gar nicht nötig, denn allein der grauenvolle Anblick dieses Wesens, das als eine Mischung zwischen einer stygischen Mumie und einem Pavian beschrieben wird, der reicht schon, um Ascalons Seelenheil zu zerstören, und ja, er bricht tot zusammen. Conan, selbst von Grauen gepackt, beobachtet die Szene und sieht sich im nächsten Augenblick ebenfalls dem Dämon gegenüber. Seine Angriffsversuche mit einer Axt bleiben wirkungslos, bis ihm sein im Kampf abgebrochenes Schwert wieder in die Hände fällt. Jenes eben mit dem Zeichen des Phönix darauf. Das rammt er dem Wesen in den Leib, das nun unter einem entsetzlichen Schmerzensstrei den Geist aufgibt. Der Rest der Story ist dann schnell erzählt. Conan erhält natürlich von den herbeigeeilten, regimetreuen Leuten erste Hilfe und er kann sich auch problemlos von seinen Wunden erholen. Als er dem ebenfalls herbeigeeilten Hohepriester jedoch seine Begegnung aus dem Traum mit dem weisen Epimetreus schildert, kann dieser es kaum fassen. Erst als Conan ihm das abgebrochene Schwert mit dem Zeichen präsentiert, muss der Priester hier erkennen, dass der seit 1500 Jahren in einer verborgenen Gruft ruhende Epimetreus wundersamerweise in das Geschehen eingegriffen hat. Und der schreckliche Ringdämon aber, der hat sich in nichts aufgelöst, und dort, wo er verendet ist, ist nur der grässliche Umriss eines Wesens zu erkennen, das unmöglich aus der Welt der normalen Sterblichen stammt. Ja, das ist auf die Schnelle der Inhalt dieser durchaus unterhaltsamen und lesenswerten Story.
Ja, in der Tat. Die ja ursprünglich, so wie ich das richtig verstanden habe, gar keine Conan-Story war, sondern eigentlich eine der Kull-Geschichten. Und der ursprüngliche Name war By This Axe I Rule.
Hm, genau, ja.
Ja, und irgendwie hatte Howard dann ein bisschen über die Chronologie und die Kull-Stories den Überblick verloren. Und er selber schrieb, dass er produzierte ja wahnsinnig viel. Für sein kurzes Leben hat er unglaublich viel geschrieben, unglaublich vielschichtige, abwechslungsreiche Sachen. Er hat ja Western geschrieben und die Kull-Geschichten und Solomon Kane und natürlich Conan. Er hat wahnsinnig viel gemacht. Und Conan fiel ihm ganz einfach zu schreiben. Es ist, brachte ihm oder es kostete ihm keine Mühe. Und ich glaube, im Februar 1932 hat er die Geschichte By This Axe I Rule in eine Conan-Geschichte umgeschrieben. So müsste es gewesen sein.
Also wann er sie geschrieben hat, weiß ich nicht. Veröffentlicht wurde sie jedenfalls in der Dezemberausgabe 1932 in Weird Tales. Und diese von dir erwähnte Kull-Story By This Axe I Rule, die muss mindestens von 1929 schon gewesen sein, weil er hatte bereits vorher versucht, sie anderen Magazinen, nämlich Argosy und Adventure, anzudrehen, war dort aber jeweils abgelehnt worden.
Also er hat sie dann umgeschrieben auf eine Conan-Geschichte, weil diese Figur ihm plötzlich ja quasi vor ihm stand, so hat das mal geschrieben. Ich muss gestehen, war nicht ganz konzentriert, als ich das erste Kapitel gelesen habe. Worauf stößt man? Auf eine hochkomplexe, mehr Ebene umfassende Verschwörung. Eben diese vier Verschwörer, die Ascalanti. Genau, den heuern sie an. Das ist eigentlich ein Söldner. Und der soll für die Drecksarbeit machen. Der ist jemand, der besticht Leute, der manipuliert Leute, der sorgt dafür, dass die Skythen einfallen, indem er denen Alkohol hintenrum über die Grenze verkauft und dadurch muss die Armee ausrücken. Und er ist eigentlich ein sehr umtriebiger Verschwörer und in dessen Besitz, in Ascalons Besitz, ist der Sklave Tothamon, der ja auch quasi als Erzfeind Conans in verschiedenen Stories immer wieder auftaucht, aber wenn ich das richtig gelesen habe, begegnen sie sich, also Conan und Tothamon, niemals persönlich.
Ja, also Tothamon oder Tothamon, so wie ich das jetzt hier sehr eingedeutscht ausgesprochen habe, der taucht ja nachher, nachdem er diesen Ringdämon beschworen hat, auch gar nicht mehr auf. Und deswegen ist die Chance natürlich sehr gut, dass Conan und er sich wieder begegnen werden. Tothamon hat selbst auch gar kein Interesse im Prinzip an dieser Palastrevolte. Das, was er vorhatte, war tatsächlich nur, sich an diesem Fasten Ascalon zu rechnen. Und deswegen hat er eben diesen Dämon beschworen. Dass die Gefahr besteht natürlich trotzdem für dieses Land Aquilonien. Und deswegen kommt halt auch dieser Weise, dieser Epimetheus, der in dieser verborgenen Gruft dort liegt, zu der Conan dann innerhalb dieser traumartigen Sequenz, oder also es ist ja kein regelrechter Traum, weil er wacht auf und hat tatsächlich das Zeichen des Phönix auf seinem Schwert, also zu dem der Barbar dann eben auf verschlungenen Wegen eindringt in die Gruft und der Epimetheus sagt, also hier, das Land wird bedroht und ich mache dir jetzt das Zeichen auf das Schwert, damit du dieses Schattenwesen erfolgreich bekämpfen kannst, und so passiert es dann ja auch.
Wenn man erstmal durch das erste Kapitel mit den ganzen Verschwörungen und Verwicklungen gestiegen ist, dann läuft die Story eigentlich sehr, sehr gut mit der sehr ausgiebig, sehr explizit dargestellten Kampfszene am Ende, wo Conan wirklich das macht, wofür man ihn kennt. Er haut sie alle zusammen. Nichtsdestotrotz, wir haben hier auf 40 Seiten komprimiert eigentlich eine Sache, woraus andere einen ganzen Roman schreiben. Wir haben eigentlich zwei Verschwörungen, dann einen Magier, der unverhofft zu seinem geheimen Ring, zu diesem Artefakt wieder gelangt durch Meuchelmord und gleich seine alte Macht wiederbekommt. Wir haben Conan. Und was interessant ist, Conan steht mitten im Leben. Er wird uns hier vorgestellt als bereits König von Aquilonien. Genau. Also das ist nicht so, dass wir wie in dem Conan-Film erstmal kennenlernen, da sind die Cimmerier, die haben das Geheimnis des Stahls, die beten den Gott Krom an. Das wird uns alles so nebenbei mal ein bisschen vermittelt, aber wo Conan eigentlich herkommt, außer dass er aus Cimmerien kommt und einer von diesen finsteren Menschen ist, die nicht viel reden, die all diese Eigenschaften haben, mehr erfahren wir über Conan nicht, aber die ganze Geschichte, die Hintergrundgeschichte, die ihn zum König gemacht hat oder wodurch er zum König gemacht wurde oder als wie soll man es nennen, er hat ja auch da maßgeblich zu beigetragen. Das alles wird nebenbei in einer Nebenstory erwähnt. Es wird nicht ausgeweitet, es wird uns nicht hier über zwei Bände präsentiert, sondern nur die notwendigsten Informationen werden preisgegeben. Wir sehen Conan mitten im Leben, mitten in einer komplexen Verschwörung. Und das finde ich das Faszinierende, dass Howard hier bereits ein ganzes Universum schafft. Natürlich muss man daran denken, auch die Kull-Geschichten spielen in einem Universum, aber Howard hat hier eine ganze Menge schon umgeschrieben und so vorbereitet, dass das, was wir später in diesem ganz großen Conan-Universum sehen werden, hier schon angelegt ist.
Ja, also nicht umsonst ist Conan auch der Name derjenigen Figur, die heute noch am stärksten mit ihm verknüpft wird. Und du hast das auch schon eingangs erwähnt, Conan ist ihm sprichwörtlich erschienen. Also der war einfach da, ist vor ihn getreten und das muss man sich tatsächlich so vorstellen. In den ersten Wochen, nachdem er diese Figur erfunden hatte oder nachdem sie ihm erschienen war, hat er wie in so einem Rausch Geschichte nach Geschichte geschrieben. Und das ist so, wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, das ist so vonstatten gegangen, dass im Prinzip Conan verschiedene Episoden aus seinem Leben berichtet hat. Und deswegen spielt diese Chronologie oder dieser Lebenslauf von Conans Geburt, Jugend, Reife, alter Mann und so, das spielt vor dem Hintergrund auch gar keine Rolle. Zu der Zeit, als diese Geschichte hier The Phoenix on the Sword spielt, ist Conan rund 40 Jahre alt, also er ist hier ein Mann mittleren Alters. Und das wurde in der Vergangenheit, so ich glaube in den verschiedenen Veröffentlichungen, immer versucht, so ein bisschen gerade zu rücken, weil es gab Versuche, diese Geschichten eben innerhalb ihrer eigenen Realität chronisch einzuordnen. Und da stehen dann auf einmal Geschichten am Anfang, die Howard aber viel später geschrieben hat. Und dann wurden auch noch verschiedene Ideen oder begonnene und nicht vollendete Manuskripte, zum Beispiel von Sprague de Camp und Lynn Carter, einfach weiter zu Ende geschrieben. Und so wurde dann halt da versucht, so einen nachträglichen, so einen posthumen Kosmos zu schaffen, der aber eigentlich nicht in Howards Sinn gewesen ist, also der nicht der Original Howard gewesen ist. Und zu der Veröffentlichung lässt sich noch sagen, also ich meine, die deutsche Erstveröffentlichung hier von Phoenix on the Sword im Zeichen des Phönix, die ist in Deutschland erfolgt in dem Band Conan, der Usurpator. Das war damals schon bei Heine ein Taschenbuch und das ist 1971 erschienen. Also es gibt wirklich schon seit Jahrzehnten Conan-Veröffentlichungen und die, an die ich mich jetzt gehalten habe, und das dürfte auch die Marschroute der letzten Festa-Veröffentlichungen sein, das ist dieser Band, das ist so ein Doorstopper, so ein Ziegelstein, auch bei Heine erschienen, Robert E. Howard. Das sind insgesamt drei Bände. Und der erste Band heißt einfach nur die Originalerzählungen aus den Jahren 1932 und 33. Und die sind illustriert von einem gewissen Mark Schulz. Das ist Anfang oder Mitte der 2000er erschienen. Und da haben wir die Geschichten tatsächlich in der chronologischen Reihenfolge, wie Howard sie auch verfasst hat. Er selbst hat sich übrigens auch schon noch zu Lebzeiten zur Entwicklung dieser Figur von Conan geäußert, wie er ja auch sich über diese Ländereien, über diesen Kontinent Hyperborea geäußert hat. Also 1936, kurz vor seinem Freitod, hatten sich zwei seiner Fans, ein gewisser Miller und ein gewisser Clark, hingesetzt und tatsächlich so einen Werdegang Conans sowie eine Weltkarte des hyborischen Zeitalters entworfen. Und diese Sachen hatte Howard tatsächlich noch zu Gesicht bekommen und er hat sie im Großen und Ganzen auch für gut befunden. Ansonsten ist diese Jahreszahl, die wir am Anfang schon ins Spiel gebracht haben, als er diese Geschichte veröffentlicht hat, 1932, und zwar als die Folge einer Überarbeitung einer schon Jahre vorher geschriebenen Kull-Geschichte. Das ist bemerkenswert, weil diese Kull-Story, wie überhaupt diese ganzen Kull-Sachen, die hatten noch nicht so dieses fantastische Element oder dieses Horror-Element. Damit haben die noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Das kam tatsächlich erst als Howard, und damit sind wir jetzt mal wieder bei den Arkham Insiders, 1930 Kontakt mit Lovecraft aufgenommen hatte. Und im Zuge dessen hat er so ein bisschen auch versucht, ja, ich will nicht sagen, in einem Lovecraft-Stil zu schreiben, aber er hat schon auch auf den Cthulhu-Mythos zurückgegriffen. Und das merken wir auch hier in im Zeichen des Phönix, dieses Schattenwesen, das ich erwähnt habe. Das ist eigentlich so, dass das Buch steht, Highlight der Geschichte oder die buchstäblich heimliche Attraktion der Geschichte, die ja sonst sehr handfest ist. Auch das hast du schon gesagt, wir haben hier so verschiedenes Personal, es werden Ränke geschmiedet, es werden verschiedene Figuren eingefügt, und dieses Schattenwesen, das bleibt eigentlich immer so ein bisschen, wie es ihm auch gebührt, im Dunkeln. Und hat im Prinzip gar nichts mit diesem Ränkespiel und den Machtkämpfen mehr zu tun, sondern es ist eben dieses übernatürliche Element, das dem Story aber letztendlich ja dieses Kolorit gibt.
Ja, das mit den Storys, die er angefangen hat und die dann von anderen aufgegriffen und als posthume Kollaboration veröffentlicht worden sind, das kommt mir bekannt vor, habe ich irgendwo schon mal irgendwo schon mal gesehen. Ja, er teilt das gleiche Schicksal wie sein Freund Howard Phillips Lovecraft. Auch hier haben sich die Nachfolge, die Epigonen, bedient. Ich will nicht sagen schamlos bedient, manche von diesen Stories sind sehr, sehr gut. Ich bin zu Conan gekommen nach natürlich dem Arnold Schwarzenegger-Film. Da gab es bei Heine, die ja die Conan-Geschichten schon vorher veröffentlicht haben, plötzlich welche, wo das auf dem Cover Schwarzenegger als Conan drauf war.
Da habe ich auch noch das einen fand ich, Band von.
Ja, die fand ich spannend. Also das hat mir sehr gut gefallen. Der erste Band, den ich aus dieser Serie hatte, war, das weiß ich noch genau, Conan der Wanderer. Ja. Ich dachte, warum wandert der? Ich kenne diese großen ich kenne von dieser dreibändigen Ausgabe tatsächlich nur Band 1. Da hatten wir ja mal drüber gesprochen. Den habe ich dann irgendwann verschenkt, ich glaube an Daniel von System Matters. Ich weiß es nicht mehr an wen. Und habe mir dann aus dem Fester Verlag die Originalerzählungen, Conan die Originalerzählungen geholt. Ich glaube, es sind 6 Bände. Ich habe den ersten vorliegen. Und da sind die Originalerzählungen auch tatsächlich illustriert von Mark Schulz in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung mit einem Anhang, wo diese Fragmente abgebildet sind. Robert E. Howard selber hat auch 2 Essays geschrieben über das hyperboreische Zeitalter, glaube ich, so heißt es. Das hyperboreische Zeitalter 1 und 2, das sind erläuternde Essays, enthalten in dem Band von Erhard Ringer das Conan-Universum, ebenfalls im Heine Verlag, erschienen zur Hochzeit 1992, wirklich zur Hochzeit der Science-Fiction-Fantastik-Reihe bei Heine, die es ja nun nicht mehr so schön gibt, auch nicht mehr so mühsam erarbeitet. Da, wenn man das antiquarisch bekommen kann, da sind eine Menge Informationen drin. Natürlich auch von Sprague de Camp und anderen. Aber nichtsdestotrotz auch hier eine vollständige Liste eine chronologische Reihenfolge, erläuternde Essays über Conan, ein Glossar. Ganz interessant, der Band. Und es zeigt sich, dass Conan faszinierend genug ist, ein ganzes Universum um sich zu entwickeln. Anders als Solomon Kane, den ich auch großartig finde, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber der hat, wie wir ja schon festgestellt haben, bei weitem nicht die Popularität eines Conan erreicht. Aber nochmal zurück zur Geschichte. Direkt mit einer solchen Intrige anzufangen, die wirklich, wie ich finde, in den ersten wenn man das erste Kapitel liest, gar nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Ja? Und dann Conan, wie er im Thronsaal sitzt und sagt, ich habe eigentlich gar keine Lust auf diese Staatsgeschäfte. Mein Traum war es, den König zu schlagen. Und über die Konsequenz, dass er dann selber König ist und dass er Staatsgeschäfte machen muss, statt zu kämpfen, darüber hat er, das hatte er gar nicht auf dem Schirm, da hat er gar nicht drüber nachgedacht, zeigt Conan hier auch als einen sehr nachdenklichen Menschen, der zwar antizipiert, er will König werden, aber gar nicht sich darauf vorbereitet fühlt, ein Staatsmann zu sein, sondern er möchte eigentlich weiter Abenteurer sein. Das finde ich ja interessant, weil diese Figur sofort in Zwiespalt gerät. Und das ist nicht einfach nur ein klischeebehafteter, eindimensionaler Charakter. Wir hatten, das muss ich kurz erwähnen, zu Anfang überlegt, die Geschichte The Tower of the Elephant zu machen, in der wir einen völlig anderen Conan erleben. Aber ich glaube, Axel, die Geschichte steht bei uns auf jeden Fall noch auf der Liste.
Ja, aber wie gesagt, da wir jetzt so chronologisch schön begonnen haben, tatsächlich mit der erstveröffentlichten Conan-Geschichte, wäre ich auch dafür, wenn wir denn da weitermachen, dass wir uns tatsächlich so entlang dieser Chronologie handeln. Ja, das wäre der Turm des Elefanten, wäre dann aber auch schon direkt die vierte oder fünfte Geschichte. Also das wäre gar kein weiter Weg bis dahin. Aber
Emrys Tochter, Gott in der Schale und dann kommt schon der Turm des Elefanten.
Genau, richtig, so sieht's aus. Ja.
Ich habe mal Queen of the Black Coast war das. Das gab es als Audiobook bei unseren Freunden von SFF Audio. Hervorragend erzählt, unglaublich spannend. Und das hat also auch eine Original-Howard-Erzählung. Man muss ja immer gucken, hat man eine Howard-Erzählung oder hat man eine Pastiche oder ein Epigonen vor sich. Der kann das großartig schreiben, dieser Kampf am Ende, wo Conan sich einer Übermacht von, was ist das, 16 oder 20 Gegnern gegenübersteht und der die wirklich in Stücke haut. Ganz explizit geschrieben, sehr actionreich geschrieben. Das konnte Howard sehr, sehr gut. Aber, nochmal darauf zurückgekommen, das ist ja nicht alles. Conan wird als Beschützer des Landes auserwählt von Epimetheus, dem alten Weisen, der schon seit 1500 Jahren tot ist, von dem Conan aber weiß. Ja, das heißt also, es scheint ein bedeutender Charakter zu sein. Und ich erinnere mich an eine kurze Szene aus dem ersten Conan-Film mit Arnold Schwarzenegger, wo Conan in diesem Käfig ist. Er muss ja kämpfen für seinen Besitzer dort und tatsächlich ein Pergamente in der Hand hat und dort Philosophie studiert.
Ja, richtig, genau. Das geht so ein bisschen unter in der Handlung oder angesichts des Schwerpunkts, der ansonsten doch in den Film gelegt wird. Wie Howard an diese ganze Thematik herangegangen ist, das ist natürlich ein Thema für sich. Ich habe eben schon erwähnt, dass der Lovecraft-Einfluss, den unser Schriftsteller aus Providence auf ihn hatte Anfang der 1930er Jahre, da nicht als zu gering eingeschätzt werden darf. Aber bei Conan, da wendet sich dann so ein bisschen das Blatt. Also hier geht Howard tatsächlich über, sich auch realer Quellen zu bedienen. Und es gibt natürlich da, gerade von Sprague de Camp, so viele Aufsätze über hyborische Namen, hyborische Technik. Und da haben wir auch hier die Beispiele in der vorliegenden Geschichte dieser Magier Toth Amon, wie immer man den aussprechen möchte. Da haben wir es natürlich mit einem ägyptisch sein sollenden Idiom zu tun. Die Ähnlichkeit zu Tutanchamun ist auf jeden Fall gegeben. Und der weise Epimetheus, den wir hier erwähnt haben, das ist zum Beispiel abgeleitet von Epimetheus. Und das war in der Sagenwelt der Griechen der Gatte der Pandora. Ich habe hier noch im Lexikon der Antike stehen. Trotz Prometheus Warnung, von Zeus irgendein Geschenk anzunehmen, nahm er die auf Zeus Anordnung erschaffene Pandora als seine Gemahlin auf und brachte damit alles Unheil über die Welt. Also durchaus nochmal ein anderer Charakter als der, den wir hier mit dem weisen Epimetheus haben. Aber Howard hat eben sich hier des Lateinischen, des Griechischen, aber auch des Arabischen oder des Asiatischen bedient, um so verschiedene Namen einfügen zu können. Und das war wirklich ein Punkt, der unseren Lovecraft gestört hat. Der bevorzugte nämlich tatsächlich die Fantasy-Namen, wie wir sie noch in den Kull-Geschichten antreffen. Und er hat sich da auch einmal in einem Brief an Donald A. Walheim ausgelassen. Dort heißt es nämlich: Das Einzige, das ich zu bemängeln habe, ist Robert E. Howards unverbesserliche Tendenz, Namen zu erfinden, die allzu sehr solchen aus der Frühgeschichte ähneln. Namen, die für uns eine ganz andere Assoziation hervorrufen. In vielen Fällen verwendet er sie in voller Absicht, nach der Theorie, dass vertraute Namen aus jener mystischen Zeit stammen, die er beschreibt. Aber eine solche Vorstellung wird durch die Tatsache zunichte gemacht, dass uns die Etymologie dieser historischen Namen genau bekannt ist und wir deshalb die Herkunft, die er andeutet, nicht akzeptieren können. Ja, und ebenso verhält es sich natürlich mit den Ländern. Ich habe stygische Mumie erwähnt. Dieses Schattenwesen soll eine Mischung aus stygischer Mumie und Pavian sein. Also dieses südliche Königreich Stygien, auf das treffen wir auch immer wieder in den Conan-Geschichten. Das ist im Prinzip Ägypten oder das, was wir uns heute unter dem heutigen Ägypten vorstellen. Und aus Stygien kommt dann auch folgerichtig dieser Magier Tutamon, der übrigens Set anbetet oder Set, welches auch in der realen ägyptischen Mythologie eine Gottheit ist und mitunter als Schlange oder in Schlangengestalt dargestellt wird. Und wenn ich Schlange sage, ja, wem viele da nicht aus dem jetzt auch schon genannten Film Tulsa Doom, dieser Schlangenpriester ein mit seinem sich abscheulich träge, windenden Nattern gezücht. Und
das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe hyperboreisch gesagt, das heißt natürlich hyborisch. Ich habe gerade eben auf diese Karte geschaut, in dem Buch Das Conan-Universum, wo das Conan-Universum abgebildet ist auf der Landmasse von Afrika, Nordeuropa, Russland, und Asien, da kann man das sehr schön sehen. Und dann bin ich auf Hyperborea, ist natürlich Blödsinn, hyborisch heißt das. Das hyborische Zeitalter, auch wichtig zu erwähnen, eine fiktive Prähistorie.
So falsch ist das gar nicht mit Hyperborea. Also auf dieser erste Karte, mir liegt der Band nämlich auch vor. Das geht erstmal mit 20 Seiten Kartenmaterial, alle von dem Wiener Kartenzeichner. Er hat Ringer gezeichnet. Da ist auch Hyperborea verzeichnet. Und ich glaube, am Anfang nannte er das selbst auch noch Hyperborea.
Das ist gut möglich. Da bin ich leider nicht so
das klären,
ganz
das klären wir nochmal.
Das klären wir, das klären wir auf unserer Reise durch das Universum von Conan. Ja, Axel. Du hast es aus dem einen Band, ich habe es aus Robert E. Howard, die Originalerzählung Band 1 aus dem Fester Verlag. Schön gemacht, tatsächlich. Preis-Leistungs-Verhältnis ich habe es als Paperback für 14,95, kann man nicht meckern. Ist auf jeden Fall sehr schön. Und das sind 6 Bände, wie ich schon erwähnt. Und wenn man die alle im Regal stehen hat, habe ich noch nicht. Das ist nämlich jetzt auch der weitere Anlass dafür, mir den Rest irgendwann zu kaufen. Ich mich selbst ausgetrickst. Da kann man sagen, der Robert E. Howard Estate ist ja immer etwas streng, was das Erwähnen von Conan angeht. So erinnere ich mich an einen der wenigen Terry Pratchett-Romane, die ich gelesen habe. Da wird auch ein Barbar erwähnt, aber der heißt anders. Der ist Conan oder so ähnlich. Terry Pratchett-Fans, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Erben Robert E. Howards wirklich sehr streng sind, was das angeht. Nichtsdestotrotz gibt es bei SFF Audio das ein oder andere Audiobook als freien Download, in Englisch allerdings. Und bevor die Herren vom Robert E. Howard Estate hier irgendwie Stress machen, wir machen Werbung für euch, ihr verdient da Geld durch. Denn alle Leute werden jetzt Conan kaufen wollen. Ja, man kann über Sinn und Unsinn solcher Dinge natürlich trefflich diskutieren. Ich persönlich sage, ich finde es sehr schön, endlich wieder mal bei Conan eingestiegen zu sein. Ich hatte eine Pause von fast 15 Jahren oder länger. Und wir haben uns vorgenommen, mehr Conan zu lesen, einfach weil wir es cool finden, weil es uns Spaß macht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt in der letzten halben Stunde auch ein bisschen Freude daran gefunden habt und dass ihr auch Lust darauf bekommen habt, Conan wieder hervorzuholen oder zu bestellen, zu lesen, zu hören, was auch immer. Und Axel, was in der nächsten Folge Sigma 2 Foxtrot passiert, wissen wir noch nicht. Wir sind dabei, einen neuen Plan zu entwerfen, aber wir bleiben am Ball. Auch Conan wird wiederkehren, das verspreche ich euch.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine To-Do-Liste und da tummeln sich schon so einige Namen und Titel. Ja, der Stoff geht uns da auf gar keinen Fall aus.
Auf keinen Fall. Ein Appetizer, sowas muss ja sein. Ich sag mal, George R. R. Martin, Jack Vance, was haben wir noch?
Clark Ashton Smith.
Clark Ashton Smith, Herman Melville, das soll reichen. Das sind unsere, das sind jetzt mal so ein, ist ja noch nicht gespoilert, also ein paar kleine Appetizer für die nächsten Folgen.
Ja, viel mehr gäbe es jetzt von mir zu dem Thema auch nicht zu sagen. Die Howard-Biografie, Robert E. Howard und wie er an Lovecraft herangetreten ist, das haben wir in der Arkham Insiders Folge 88 besprochen, die da heißt Lovecraft zwischen George Santayana und Robert E. Howard. Dazu gibt es übrigens noch ein schönes Zitat, ebenfalls von Lovecraft, der sich auch in einem Brief geäußert hatte über Howard, den er schon sehr schätzte, aber dessen Alter, Reife oder intellektuelle Fähigkeiten er vielleicht schon ganz richtig eingeschätzt hat. Er schreibt da nämlich, also Howard könne zumindest im Moment wahrscheinlich noch keine quadratische Gleichung lösen und Santayana würde er eher für eine Kaffeemarke halten. Also das war ein bisschen despektierlich und ob es wirklich so gewesen ist, wer weiß. Es ist auf jeden Fall überliefert, dass die beiden, also Howard und Lovecraft, sich ellenlange Briefe ausgetauscht haben. Das erwähne ich auch in der Arkham Insiders Folge, wo sie über alles Mögliche debattiert haben, vor allem mit Vorliebe über Zivilisation, Barbarentum und solche Sachen. Da sind auch mal zwei Bände erschienen, noch in der Necronomicon Press, also Briefe von Robert E. Howard aus den 20er Jahren bis in die 1930er Jahre hinein. Ja, ansonsten vielleicht noch ein Schlusswort aus dem ebenfalls schon mal von mir zitierten Lexikon der fantastischen Literatur, herausgegeben von Reinhard Sondergeld und Holger E. Wiedenstreet. Dort heißt es nämlich zu unserem Conan und zu unserem Howard: Die Faszination, die Howard in seinen Geschichten auf den Leser ausübt, insbesondere auf den männlichen, dürfte mit dem pubertären Wunschtraumcharakter der Ereignisse und Figuren, mit der klischeegesättigten Sprache, die einem keine Mühe abverlangt, und mit dem rasenden Tempo der einander förmlich jagenden Ereignisse zusammenhängen. Überzeugender als die Conan-Geschichten ist eine Serie, in deren Mittelpunkt der englische Puritaner aus dem 16. Jahrhundert, Solomon Kane, steht. Ja, damit sind wir an dem Punkt angelangt, den du auch schon genannt hast, Mirko Solomon Kane. Der stand aber heute nicht auf unserem Programm und wann und wie wir uns dem zuwenden werden, weiß ich nicht. Vielleicht ein etwas hartes Urteil hier im Lexikon der fantastischen Literatur. Ich bin mir sicher, ihr vergebt euch nichts, wenn ihr euch mal so eine Conan-Geschichte schnappt. Also das ist doch sehr unterhaltsam und hat mir jetzt auch wieder Spaß gemacht. Und ich habe diese Geschichte im Zeichen des Phönix sicherlich auch schon 2-3 Mal gelesen. Aber bei mir kam keine Sekunde Langeweile auf.
Oh nein, auf keinen Fall. Und wie ich das schon mal gemacht habe, möchte ich auch heute mit einem Gebet schließen. Dem Gebet aus dem Film Conan der Barbar. Krom, ich habe noch niemals zu dir gebetet. Meine Lippen blieben verschlossen. Eines fernen Tages wird man nicht mehr wissen, ob wir gut oder böse waren. Man wird sich kaum daran erinnern, wofür wir gekämpft haben, wofür wir gestorben sind. Aber das zählt nicht. Ich weiß, dass bei dir nur der Mut zählt. So sage ich dir, dass wir zu zweit gegen eine Armee kämpfen. Komm, hilf mir bei meiner Rache. Und wenn du mir nicht hilfst, dann zum Teufel mit dir. Das war's. Das war Sigma 2 Foxtrot mit einer Conan-Geschichte. Und ja, wir danken wieder mal vielmals fürs Zuhören und wünschen viel Spaß bei Conan. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Wir sind auf Sigma 2 Foxtrot.
Auf sigma2foxtrot.com. Macht's gut, bis dann.
Bis dann.